Komm, du lang ersehnter Jesus, haben wir heute als erstes Lied gesungen. Komm und mach uns Menschen frei. Wir haben damit eingestimmt in eine uralte Sehnsucht, die zum Klingen kommt in diesem Lied. Das ist die Sehnsucht nach einem starken Helfer, der mehr kann als das, was wir Menschen zu Wege bringen. Dem möchten wir gerne die Tür und das Tor öffnen. Die Adventszeit, in die wir nun eingetreten sind, ist eine Sehnsuchtszeit nach so einem Helfer. In dieser Zeit werden zwar auch viele kitschige Sehnsüchte bedient, aber im Kern geht es bei uns eben doch um die Sehnsucht nach Befreiung aus Leid und Angst, um die Sehnsucht nach einem Erlöser. Von dieser uralten Hoffnung singt auch ein relativ modernes Adventslied, jedenfalls modern im Vergleich zu den anderen Adventsliedern, die wir im Gesangbuch haben. Das Lied ist im Jahr 1972 in Spanien entstanden und hat dann im Jahre 2000 einen deutschen Text bekommen. Im Gesangbuch haben wir beide Versionen, die spanische und die deutsche. Wir singen natürlich die deutsche Version. Ich möchte mit diesem Lied die Predigt halten und wir singen im Verlauf der Predigt alle vier Strophen. Jetzt fangen wir mit der ersten an. Ihren Erlöser erwartet alle Welt. Alle Welt geht es. Alle Welt wartet auf Erlösung. Alle Welt hofft auf Hilfe. Alle Welt ruft und kämpft. Hat man das schon jemals so weltumfassend erlebt wie in unseren Tagen, wo ein winziges Virus uns auf nie dagewesene Weise in seinen Bann schlägt? Das Virus zeigt uns ständig und immer wieder neu unsere Grenzen auf. Grenzen haben wir Menschen natürlich auch ohne dieses Virus, aber jetzt sehen wir es so deutlich wie vielleicht noch nie und wir ahnen es mittlerweile, selbst wenn wir diese Pandemie irgendwann tatsächlich überwunden haben, dann sind wir immer noch Menschen mit Grenzen und Schwächen. Und unsere lebensbedrohlichen Probleme sind einfach nicht aus der Welt zu kriegen. Sie haften uns an und sie lassen sich nicht wegimpfen. In unserem Lied steht die große Sehnsucht nach einem Erlöser und nach Gottes Eingreifen direkt neben dem Kampf und neben dem Streit, wo jeder versucht, seine eigene Vorstellung, seine eigenen Überzeugungen durchzusetzen. Ein jeder sieht sich im Recht und kämpft auch dafür. Ein jeder glaubt, dass die anderen eben Unrecht haben, dass sie uns Unrecht tun. Ein jeder, eine jede sieht sich selbst im Besitz der Wahrheit und kämpft auch dafür. Und Gott soll eingreifen, eben in meinem Sinne, für mich. Und so wie ich die Dinge sehe, so soll er eingreifen. So sehnen wir uns auch nach Erlösergestalten, die so in unserem Sinne richtig handeln. Die Menschheit kennt viele solcher Erlösungsgestalten. Die meisten haben immer noch mehr Unrecht und mehr Leid und Gewalt in die Welt gebracht. Wer ist denn so sehr Erlöser, dass er über den Dingen steht, über unseren menschlichen Unmöglichkeiten? Müsste das nicht ein Übermensch sein? Auch die Bibel ist voller Hoffnungen auf einen Erlöser und voller Sehnsucht nach einem starken Befreier. Die biblische Hoffnung verdichtet sich in einem Namen, der ganz besonders durch die Advents- und Weihnachtszeit klingt. Das ist der Davidssohn, Das klingt nach königlichem Glanz und nach so richtiger Durchsetzungskraft. Ist diese Hoffnung berechtigt? Ist die Hoffnung berechtigt, die sich mit diesem Namen verbindet? Davids Sohn? Wir singen die nächste Strophe. Diese Strophe ist ein Bibelzitat. Es wird darin jemand angekündigt, der einen bedeutenden Namen hat. Immanuel. Gott ist mit uns oder umgekehrt. Mit uns ist Gott El. Das ist genau die Hoffnung, die viele Menschen haben. Gott mit uns. Mit unserer Haltung, mit unserem Kampf, mit unserer Überzeugung soll Gott sein. Erfüllt der Immanuel diese Hoffnung? Der Prophet Jesaja sagt, der Herr selbst wird euch ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, den wird sie Immanuel nennen. Butter und Honig wird er essen, bis er weiß, Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen. Denn ehe der Knabe lernt, Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen, wird das Land verödet sein, vor dessen zwei Königen dir graut. Das ist eine echte Heilsverheißung und doch noch eine ganz begrenzte, zeitlich ganz begrenzte. Im Jahre 733 vor Christus sollte der Jerusalemer König Ahas von zwei Nachbarkönigen in eine Kriegskoalition hineingedrängt werden, gezwungen, und zwar gegen die syrische Übermacht. Das war der sogenannte syrisch-ephraimitische Krieg. Aber der Jerusalemer König Ahas wollte dabei nicht mitmachen. Er glaubte nicht, dass das gut ausgehen würde, jedenfalls nicht für ihn und sein Volk. Und so hat er versucht, sich dieser Koalition zu entziehen. Aber ihm geht dabei buchstäblich die Muffe. In der Bibel steht, ihm bebte das Herz wie die Bäume im Wind. Da begegnet ihm Jesaja und er tröstet ihn, er beruhigt ihn mit einem Prophetenwort, eben dem, was wir gerade gehört haben. Jesaja redet noch gar nicht von einer Jungfrauengeburt, sondern er sagt wörtlich, eine junge Frau bekommt ein Kind. Und noch ehe dieses Kind Verstand annimmt, noch bevor es feste Nahrung essen kann, ist die Bedrohung durch diese beiden Nachbarkönige schon vorbei. Gott ist mit dir, König Ahas, und mit deinem Volk. Gott wird eure Sache führen. Und darum heißt das Kind Immanuel. Mit uns ist Gott. Das ist eine Heilsverheißung. Ja, aber noch ganz in diesem Verständnis, Gott ist mit uns und mit den anderen eben nicht. Er ist gegen die anderen. Aber dieses alte Verheißungswort aus dem Propheten Jesaja, das hat eine Wirksamkeit bekommen, die weit über diese konkrete Situation damals hinausgeht. Das Wort ist sozusagen gewachsen und es hat einen neuen Gehalt, eine neue Bedeutung bekommen. Damit ist jetzt nicht gemeint, dass auch andere immer wieder gesagt haben, ja, Gott mit uns ist er. Das hat auch auf den Koppeln der Gürteln der deutschen Soldaten im Ersten Weltkrieg gestanden, Gott mit uns. Das haben viele für sich in Anspruch genommen, mit uns ist Gott. Nein, das Prophetenwort ist Gott sei Dank auch in einem glückseligen Sinn gewachsen. Aus der jungen Frau, von der Jesaja spricht, ist die Jungfrau geworden. Aus dem Immanuel ist der Christus geworden und damit ein Heilsbringer, der unsere menschlichen Vorstellungen und Erwartungen völlig sprengt. Gott selbst hat das Trostwort des Propheten Jesaja in eine ganz unerwartete Richtung getrieben, nämlich auf Christus hin. Wir singen die dritte Strophe.
Baut ihm durch Berge und Täler eine Bahn, Straßen und Wege legt gleichfalls für ihn an, denn schon bald wird er da sein, gekommen ist die Zeit. Drum öffnet die Türen und macht die Tore weit.
Auch diese Strophe ist ein Bibelzitat. Es ist ein Bibelwort, das wir vor allem am dritten Advent immer wieder hören. Aus dem Propheten Jesaja wiederum, Kapitel 40, die Verse 3 bis 5. In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg. Macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht und alle Hügel sollen erniedrigt werden, denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Baut ihm durch Berge und Täler eine Bahn. Das ist ein Aufruf, der sich auf das Kommen des Erlösers, den Gott uns schickt, bezieht. Es ist ein Aufruf, der uns dazu aufruft, uns darauf einzustellen, dass der kommt, der Erlöser. Wir sollen ihm den Weg bereiten, wir sollen alle Hindernisse ausräumen. Mich erinnert das an einen Staatsempfang, wo dann ja immer wieder der rote Teppich ausgerollt wird für den hohen Gast und natürlich, bevor der Teppich ausgerollt wird, auch ordentlich geputzt wird und alles ausgeräumt wird, was hinderlich sein könnte. Das ist bei einem Staatsbesuch ein wichtiges Symbol. Allerdings ist es auch eine leichte Übung, so einen Teppich auszurollen, das kostet nicht so ganz viel Mühe. Die wirklich schwierigen Hindernisse, die müssen meistens im Vorfeld eines Staatsbesuches ausgeräumt werden. Das ist die Arbeit der Diplomaten. Und das ist oft Schwerstarbeit, die da geleistet werden muss, wenn es ein schwieriger Besucher ist oder jemand kommt, zu dem man in einem schwierigen Verhältnis steht. Da muss manches vorher geglättet werden, damit dieser Besuch auch gelingt. Was könnten denn die Hindernisse auf dem Weg des Erlösers zu uns sein? Offensichtlich sind sie gar nicht unerheblich, denn die Bibel redet immerhin von Bergen und von Tälern. Und das heißt ja, da gibt es richtig hohe Schwellen und richtig tiefe Abgründe. Ich glaube, ein Haupthindernis für diesen Besucher, für den Erlöser, der zu uns kommt, das sind oft unsere eigenen Erwartungen an diesen Besuch. Und es könnte diese alte Haltung sein, er soll uns zu unserem Recht verhelfen. Er soll uns bestätigen. Zu unseren Gunsten soll er Stellung beziehen. Unsere Erwartungen können dann tatsächlich wie hohe Berge sein, die den Weg versperren. Unsere Festlegungen können wie Abgründe sein, die überbrückt werden müssen. Vielleicht sind unsere hohen Erwartungen ja auch ein Grund für die große Anspannung, die immer wieder vor dem Weihnachtsfest herrscht. Dass wir ganz bestimmte Erwartungen haben, wie das laufen soll, wie das funktionieren soll, wie das Familienleben sein soll, wer uns besuchen soll und wie dieser Besuch ausfallen soll. Vielleicht ist das ein Grund dafür, dass wir über den wirklichen Verlauf des Weihnachtsfestes oft so enttäuscht sind. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, vor dem letzten Weihnachtsfest, als die Situation auch immer kritischer wurde, wurde immer wieder gesagt, wenn wir Pech haben, dann muss Weihnachten ausfallen. Und ich habe gedacht, wieso muss Weihnachten ausfallen? Weihnachten fällt ganz bestimmt nicht aus. Auch dieses Jahr fällt Weihnachten nicht aus. Was sein kann, ist, dass sich unsere Vorstellungen, unsere Erwartungen, unsere Hoffnungen nicht erfüllen an das, was wir gewohnt sind und das, was wir lieben. Das ist möglich. Das weiß kein Mensch, wie das werden wird. Aber Weihnachten fällt nicht aus. Dass Christus in diese Welt gekommen ist, dass er zu unserer Erlösung gekommen ist, das ist eine Tatsache, die ist nicht mehr rückgängig zu machen. Das fällt nicht aus. Und dass er uns besuchen will, besuchen in dem Sinne, dass er bei uns einziehen will, das fällt nicht aus. Wir singen die Strophe 4. Ist Jesus die Erfüllung der alten Verheißungen und Erwartungen? Wenn wir das einmal ganz nüchtern betrachten, was in der Bibel erzählt wird über den kommenden Erlöser und was da an Erwartungen ist, dann müssen wir eigentlich sagen, Verheißung und Erfüllung driften weit auseinander. Denn wer hat schon damit gerechnet, dass der Emmanuel, dass der Davidsohn in einem erbärmlichen Stall zur Welt kommt? Wer hat denn bei Jungfrauengeburt an ein uneheliches Kind gedacht? Wer hat denn damit gerechnet, dass sich der Erlöser so auf unsere Seite stellt, dass er selbst ein schwacher Mensch wird? Das also bedeutet Emmanuel, dass Gott so richtig bei uns ist, eben auch da, wo es gar nicht mehr schön ist, wo es gar nicht mehr festlich ist, da, wo es ganz ärmlich oder ganz enttäuscht zugeht. Und das also bedeutet Jungfrauengeburt, dass der große Gott ganz und gar in menschliches, schwaches, sogar anrüchiges Leben eingeht. Wie will er dann denn noch Frieden und Freiheit in unsere Welt bringen? Das ist doch gar nicht der große, schlagkräftige Durchbruch. Doch das ist ein Dammbruch, denn dieser Erlöser bricht mit unseren Erwartungen. Ganz an unsere Seite kommt dieser Emmanuel, er kommt ganz an unsere Schwächen, an unsere Unmöglichkeiten, ja an unsere Schuld heran. Da wird er unser Bruder. Und er macht uns zu seinen Brüdern und Schwestern, nicht da, wo wir glänzen, sondern da, wo gerade das Gegenteil der Fall ist. Nur, dass er bei unseren Schwächen nicht stehen bleibt. Jesus nimmt uns mit auf seinen Weg, und das heißt letzten Endes, er nimmt uns mit auf den Weg der Auferstehung aus dem Tod. Wer sich hier von Jesus mitnehmen lässt, der wird im Leben trotzdem noch viele Berge und Täler zu überwinden haben. Oder wie wir es im Seniorenkreis gesehen haben, manche völlig unerwarteten Kehrtwendungen, wo das Leben nicht so schön geradeaus weitergeht, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber all das, das Überwinden von Bergen und Tälern, das Zurechtkommen mit unerwarteten Kehrtwendungen, das müssen wir nicht mehr aus eigener Kraft machen. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann dürfen wir in seinem Windschatten gehen. Die Liebe Gottes überwindet unsere menschlichen Grenzen. Am Anfang des Liedes hat es eine Frage gegeben. Und in der Melodie hat sich diese Frage auch ganz deutlich niedergeschlagen über 3 Strophen hinweg. Wer endigt diesen Streit? Eigentlich möchte man ja nach unten gehen. Wer endigt diesen Streit? Aber die Frage ist erst einmal offen geblieben. Ist der starke Erlöser, der sich für uns einsetzt, der uns Recht gibt, ist er der, den wir erwarten können? Am Ende kann die Antwort nur heißen, nicht der Stärkere, der sich durchsetzt, ist es, der uns erlöst, sondern der Immanuel, der an unsere Seite kommt, der unser Bruder wird und der uns mitnimmt auf den Weg seines Friedens. Der ist es, der ist unser Erlöser. Amen.